Ja, es ist soweit. Die letzte Folge für diese Staffel, Staffel 3 vom Kopfknistern Podcast. Auch in dieser Staffel geht es wieder um eine brennende Frage zum Thema, warum eigentlich der christliche Glaube? Und zwar wird mein Kollege Pontes Referent Chris über die Glaubwürdigkeit der Bibel sprechen. Also, warum sollte man der Bibel glauben? Ist es nicht einfach nur ein Märchenbuch? Ich übergebe mal an Chris.
Ja, ist die Bibel glaubwürdig? Ist sie nicht viel zu alt? Ist sie nicht falsch zusammengestellt worden, manipuliert worden? Da ranken sich ja einige Verschwörungen drumherum. Es ist schon zugegeben sehr alt. Ich frage mich dann immer, ja, wenn sie so unglaubwürdig scheint, warum ist sie dann in vielen Diktaturen dieser Welt, auch in der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart, verfälscht, verdreht worden, verboten worden sogar? Ich habe manchmal den Eindruck, dass es schon unter Despoten dieser Welt klar ist, sie scheint gewisse Sprengkraft zu haben, auf eine gewisse Weise glaubwürdig zu sein, zumindest sogar auf eine gewisse Weise vielleicht gefährlich. Oder wenn wir im positiven Sinne in die Geschichte sehen, bemerken wir zum Beispiel, wenn wir auf die Reformation schauen, wie entscheidend wichtig da die Bibel war, welche positive Sprengkraft sie da entwickelt hat, wie sie die Gesellschaft verändert hat. Ich finde immer wieder die Biografie von William Wilberforce oder auch Frederick Douglass ganz, ganz, ganz inspirierend, die ja über Jahrzehnte gekämpft haben, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Und das kam aus eben diesem biblischen Menschenbild heraus. Also sie haben diese Inspiration aus der Bibel gehabt und auch diese Herausforderung, aber auch, denke ich, so ein Stück weit die Motivation und dann so viele Jahre wirklich gegen diese Politik, diese unmenschlichen Zustände zu kämpfen. Also inhaltlich auf jeden Fall auf eine gewisse Weise glaubwürdig. Es hat auf jeden Fall gesellschaftlichen Sprengstoff. Aber auch mehr natürlich. Jesus ist in der Bibel mit übermenschlichen Behauptungen dargestellt. Da ist von Wundern die Rede. Und ganz allgemein ist das natürlich die Grundlage des christlichen Glaubens. Was können wir sagen zu möglichen Einwänden, die in die Richtung gehen wie, naja, es ist vielleicht zu alt, wir können nicht mehr viel sagen. Oder da hat es vielleicht sowas stattgefunden wie politische Manipulation oder sowas wie stille Post, dass Menschen einfach vielleicht auch versehentlich falsche Dinge aufgeschrieben haben. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Folge. Aufgrund der Zeit konzentriere ich mich im Folgenden mal auf das Neue Testament. Erstens, weil es hier einfach besonders nah dran ist an Jesus. Das sind die zentralen Glaubensinhalte des christlichen Glaubens und weil es einfach sonst zu weit führen würde zeitlich. Wenn ihr aber Interesse habt, vielleicht an der Folge mit dem Schwerpunkt mehr auf dem Alten Testament, dann lasst es uns doch sehr gerne wissen. Wir reden also vom zweiten Teil der Bibel, Neues Testament. Das beginnt mit dem Wirken, dem Menschwerden, der Geburt von Jesus. Da haben wir 27 Bücher im Neuen Testament. Das ist also kein einheitliches Buch in dem Sinne, dass es so in einem Stück durchgeschrieben wurde. Die wurden also auch nicht so im heutigen Verständnis als Bücher geschrieben, wie wir das heute nennen, sondern es waren vor allem Briefe von einem gläubigen Menschen an Gruppen oder Einzelpersonen und die wurden dann im Neuen Testament gesammelt. Und jetzt können wir natürlich die Frage stellen, überliefern diese Quellen heute das, was wirklich damals vor inzwischen über 2000 Jahren passiert ist? Man kann andersherum fragen, wann und wie hätte denn eine Verfälschung stattfinden können? Dafür gibt es zwei spannende Zeiträume, die man sich anschauen kann. Zeitraum A wäre die Zeit zwischen Ereignis und erstem Text. Also Jesus tut irgendetwas, Jesus sagt irgendetwas, dann vergeht eine gewisse Zeit und dann irgendwann können wir heute archäologisch nachweisen, da ist dann spätestens der erste Text davon erstellt worden. Zeitpunkt A, die Zeit zwischen Ereignis und erstem Text. Und dann haben wir Zeitpunkt B, die Zeit also zwischen dem ersten Text und heute, wenn ich heute in eine Buchhandlung gehe und mir eine Bibelausgabe kaufe, ist also in diesen 2000 Jahren irgendetwas an Verfälschung passiert. Beginnen wir einfach mal von vorne, Zeitpunkt A. Da ist ja die große Frage, ja gut, Haben die wirklich das aufgeschrieben, was Jesus wirklich gesagt hat? Oder ist es so ein bisschen wie bei stiller Post passiert? Naja, da hat man vielleicht das ein oder andere Wort falsch verstanden oder man hat etwas überinterpretiert. Da ist erstmal wichtig zu schauen, ja, um welche Zeit reden wir denn eigentlich? Welchen Zeitraum haben wir denn eigentlich zwischen Ereignis und ersten Text? Und da ist es spektakulär beim Neuen Testament, weil wir es mit etwa nur 20 Jahren maximal zu tun haben. Jesus ist ja so um das Jahr 30 gestorben, auferstanden. Und dann haben wir die ersten Schriften, also spätestens in den 50er Jahren, so wie wir das heute nachvollziehen können. Also es ist maximal ja 30 Jahre her, sagen wir mal. Ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, gerade wenn man das vergleicht auch mit anderen historischen Personen. Wie etwa einem Kaiser Tiberius, wo wir schon bei über 70 Jahren liegen. Das ist beim Neuen Testament also eine Zeit, in der noch Augenzeugen gelebt haben, als die ersten Texte erstellt wurden. Die hätten also ganz platt gesagt Einspruch erheben können. Und genau solche Augenzeugen werden auch mehrmals in der Bibel erwähnt. Ja, zum Beispiel der Lukas sagt, er hat da Augenzeugenberichte aufgenommen bei der Erstellung seines Berichts, seines Evangeliums, seiner Biografie. Wir sehen das zum Beispiel im ersten Korintherbrief, der im Frühjahr 54 geschrieben wurde. Also 20 Jahre, etwa 24 Jahre nach den tatsächlichen Ereignissen. Da schreibt der Apostel Paulus einen Brief an die christliche Gemeinde in Korinth. Und im 15. Kapitel erwähnt er ganz konkret mehrere hundert Augenzeugen. Mit anderen Worten sagt er ja, liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glaubt, was ich euch hier von Jesus, im Besonderen von seiner Auferstehung, berichte, dann kommt doch und befragt all diese Augenzeugen, die mir Recht geben würden. 24 Jahre also kommen wir sehr, sehr nah ran zwischen Textzeugnis und eigentlichem Ereignis. Aber es geht tatsächlich noch ein wenig enger. Denn innerhalb des 15. Kapitels haben wir auch ein Zitat, das also Paulus übernommen hat in seinen Bericht, das aber an sich schon wesentlich älter ist. Da geht es im Besonderen um die Verse 3 bis 5, die vielleicht das allererste sogenannte Glaubensbekenntnis darstellen, das wir heute von Christen haben. Und es lautet ganz kurz und knapp: Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften, er ist begraben worden und auferstanden am dritten Tag nach den Schriften und er ist dem Kephas erschienen, danach den Zwölfen. Und der Experte für Neues Testament, James Dunn, sagt wie andere Kollegen auch: Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass 1. Korinther 15, 3 bis 5 innerhalb weniger Monate nach dem Tod Jesu formuliert wurde. Wir sind also innerhalb von nur Monaten nach den Ereignissen unterwegs und sehen inhaltlich schon eine ganze Menge bestätigt. Also allein dieser eine Satz sagt uns ja schon sehr viel über diese damalige Zeit, nämlich dass die Menschen Jesus für diesen alttestamentlichen Messias, ja den Christus, gehalten haben. Und dass es auch keine theologische spätere Erfindung war, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass dieser Kreuzestod jetzt nicht nur eine schlimme Tragik hatte, sondern dass es auch in Gottes Plan war, dass es eine theologische Bedeutung hat, nämlich die Vergebung der Sünden. Und dass es den ersten Christen auch klar war, dass er deutlich sichtbar nach seinem Kreuzestod wieder erschienen ist. Also die Auferstehung als Umkehrung des Kreuzestodes und des wirklichen Sieges über den Tod. Und wir sehen ganz klar, es ist historisch verankert. Sie sagen, es ist am dritten Tag passiert, nicht irgendwann, irgendwo, irgendwas. Es ist ganz klar auch hier schon eine sehr konkrete historische Behauptung. Der älteste archäologische Nachweis, den wir dazu heute haben, der liegt übrigens in Dublin, in der Chester Bitty Library und stammt etwa aus dem Jahr 200 nach Christus. Das ist das sogenannte Papyrus P46, wo wir eben Teile dieses ersten Korintherbriefes haben, auch mit diesem zentralen Bekenntnis. Christus ist gestorben, begraben, auferstanden und erschienen. Also keine spätere Erfindung, extrem früh, so früh, wie man überhaupt nur historisch an diese Zeit herankommen kann. Zu einer Zeit, wo noch Augenzeugen gelebt haben. Stille Post, also sehr, sehr unglaubwürdig. Wir haben hier ein sehr einheitliches Bild. Die Menschen damals waren auch nicht ungebildet, wie man manchmal so denken könnte, wie man es manchmal hört. Wir können davon ausgehen, wenn zum Beispiel ein Zollbeamter, wie wir ja wissen, im Kreis um Jesus dabei war, dass zumindest der schreiben konnte, vielleicht sogar so eine Art Steno-Schrift beherrscht hatte und es möglicherweise da sogar schon erste Notizen gab. Gerade im Judäa dieser Zeit, in dieser stark jüdisch geprägten Gegend natürlich, mit den Torah-Schulen, haben wir ein ganz hohes Maß eigentlich gehabt an Leuten, die lesen und schreiben konnten. Das war damals schon sehr, sehr wichtig. Stille Post möchte ich auch ausschließen, weil es kommt auch hinzu, wenn ich das Neue Testament lese, dass ich sehe, dass Jesus sehr viel in Geschichten erzählt hat. Wir sehen da in seinen Biografien keine abstrakten, hochtheoretischen Abhandlungen, so auf Universitätsniveau, sondern oft sehr narrative Erzählformen mit vielen Illustrationen, die es den Leuten damals, aber auch uns heute sehr leicht machen, aufmerksam zuzuhören, das zu verstehen, aber sich eben dann auch Dinge zu merken, ja? Ein Song, ein Gedicht mit Wiederholungen merke ich mir viel leichter, das geht einfach viel tiefer ins Herz als irgendeine Uni-Vorlesung. Hinzu kommt, Jesus predigte und wirkte auch im öffentlichen Raum, nicht hinter verschlossenen Türen. Also eben gerade nicht in einer stille Postsituation, wo es nur einzelne Personen hören würden. Der Historiker John Dixon sagt dazu außerdem, in der Antike wurde das Gedächtnis als ein grundlegendes intellektuelles Werkzeug betrachtet, fast auf einer Stufe mit der Vernunft. Wer also damals als Akademiker, als gebildeter Mensch gelten wollte, der musste die Fähigkeit haben, sehr, sehr viel zu memorieren. Und das spricht auch dafür, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gut überliefert wurde, was wir heute lesen können. Was wir heute in Zeiten von Wikipedia, Google und ChatGPT eben nur schwer nachvollziehen können, dass unser menschliches Gehirn eigentlich eine viel höhere Kapazität hat, als wir heute noch abgreifen und nutzen. Dass es durchaus fähig ist, ganze Bücher wirklich wörtlich zu memorieren, wie es damals eben tatsächlich auch geschehen ist. Gerade in diesen Torah-Schulen. Also, wir haben es hier mit einem sehr kleinen Zeitpunkt zu tun. Stille Post können wir ausschließen. Menschen waren sehr gut gebildet, waren des Schreibens fähig. Und Jesus hat sehr klare Worte gefunden, die leicht zu memorieren waren. Aber wir können natürlich auch Zeitpunkt B nochmal hinterfragen und überlegen, sind die Schriften vielleicht danach, also während der letzten 2000 Jahren dann verfälscht worden? Ist ja immer wieder auch die Idee, irgendwelche Schreiber im Mittelalter bei schlechtem Kerzenlicht vergessen dann vielleicht irgendwas und dann schleichen sich theologische Fehler ein. Auch das können wir tatsächlich ganz objektiv ausschließen. Dazu ist entscheidend zu wissen, dass wir heute noch über 5.500 allein griechischsprachige Fragmente des Neuen Testaments zur Verfügung haben, die wir beleuchten können. Und 5.500, das ist also wesentlich mehr als für jede andere antike Quelle. Die sind alle ausnahmslos und bestenfalls im dreistelligen Bereich unterwegs. Und es ist klar, je mehr ich von diesem Material habe, desto besser. Wenn ich nur zwei Quellen habe, die sich in einem Satz unterscheiden, werde ich niemals feststellen können, wer nun recht hat. Aber wenn ich über 5.000 solcher Quellen habe, kann ich die ganz detailliert inhaltlich vergleichen. Und tatsächlich ist es beim Neuen Testament so, dass wir da nirgendwo eine entscheidende theologische Abweichung finden. Und so können wir ganz objektiv sagen, gerade im Vergleich auch zu anderen antiken Quellen, das Neue Testament ist die am besten belegte antike Quelle. Und in dem Sinne sagt es auch Kurt Arland, also ein führender Experte, was die ganze Textkritik am Neuen Testament angeht. der über 40 Jahre Forschertätigkeit da reingesteckt hat. Er sagt Folgendes: Der Text des Neuen Testaments ist hervorragend überliefert, besser als der jeder anderen Schrift der Antike. Die Aussicht, dass sich Handschriften finden, die seinen Text grundlegend ändern, ist gleich null. Wir haben es beim Neuen Testament also mit einer historisch, objektiv gesehen, absolut glaubwürdigen Quelle zu tun. Die Autoren wollten Tatsachen überliefern. Und genau so ist es auch gemeint, wenn zum Beispiel der Biograf Lukas in seinem Evangelium, zum Beispiel am Anfang der sogenannten Weihnachtsgeschichte, also der Geburtserzählung von Jesus, von Kaiser Augustus spricht und vom Statthalter Quirinius. Da müsste man ja meinen, ja warum? Das hat ja überhaupt keine theologische Bedeutung, wer da jetzt gerade Statthalter war. Wir wollen doch was von Jesus und seiner Geburt hören. Ist doch egal, wer da in Rom auf dem Thron sitzt. Naja, ja und nein. Denn so war das nun mal damals üblich, seinen Bericht zu datieren oder historische Ereignisse auch zu verankern. Genauso wie wenn ich heute das Datum auf einen Briefkopf schreiben würde. Lukas wollte nichts anderes sagen als das, was ich hier berichte, geschah, als Augustus Kaiser war und Quirinius Statthalter. Also die Autoren des Neuen Testaments haben ihre Berichte fest in der Geschichte verankert und sie hatten diesen klaren, realen, historischen Anspruch. Ich schreibe euch hier, was wirklich in Raum und Zeit geschehen ist. Ein letzter Aspekt, vielleicht für diese Podcast-Folge, zur Glaubwürdigkeit möchte ich noch dazulegen. Man kann ja skeptisch jetzt auch hinterfragen und mit einer gewissen Berechtigung auch sagen, dass die Autoren der Bibel natürlich voreingenommen waren. Sie waren klar alles gläubige Christen und schreiben natürlich, wovon sie überzeugt waren, weil sie auch andere, auch von der Theologie, von dem, was Jesus über Gott, über den Himmel, über die Welt sagt, überzeugt waren. Daher ist es für den Skeptiker sicherlich interessant, auch einmal einen Blick da reinzuwerfen, was denn nicht-christliche, nicht-gläubige, beziehungsweise eben außerbiblische Quellen sagen, was also davon die Bibel auch bestätigt. Und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel nennen. Der römische Statthalter Plinius, der Jüngere, der schreibt etwa im Jahr 111 an den römischen Kaiser Trajan einen Brief, wie das so alle paar Monate üblich war, mit einfach einem Bericht zu ganz, ganz, ganz vielen politischen Themen. Und da finden wir eben auch einen kurzen Teil, wo er über Christen redet, die da auch verfolgt wurden, die da verhört wurden, denen da auch Folter und Tod angedroht wurde. Und er berichtet quasi über diese Verhöre. Und da finden wir diesen Satz: Die Christen pflegten sich an einem bestimmten festgelegten Tag vor Sonnenaufgang zu treffen und sangen eine Hymne zu Christus wie zu einem Gott. Also allein aus dieser einen Quelle, aus diesem einen Fragment, wüssten wir schon wirklich fundamentale Dinge aus der Bibel bestätigt. Erstens, es gab damals eben eine Gruppe, die sich Christen nannten, Christen genannt wurden, also sich zu diesem Jesus als dem alttestamentlichen Messias, griechisch Christus, bekannten. Wir wüssten zweitens, sie hatten schon eine Art regelmäßigen Gottesdienst. Und vor allem drittens, ganz spannend, sie haben diesen Jesus als Gott angebetet. Also ganz fundamentale Dinge sind hier außerbiblisch belegt. Und wenn man alle diese außerbiblischen Quellen zusammenträgt, wüsste man, dass Jesus als Lehrer und weiser Mann bekannt war, dass er einen Ruf als Wunderheiler hatte, also dass ihm Wunderheilungen nachgesagt wurden, dass er eben für den Messias gehalten wurde. Wir wüssten ganz klar, er wurde unter Pontius Pilatus auf Empfehlung der jüdischen Hohepriester gekreuzigt. Und wir wüssten, dass seine Anhänger berichteten, dass sie ihn nach seinem Tod wieder gesehen haben. Also wir wüssten, dass es die Anhänger gab, die zumindest selbst überzeugt davon waren, dass er auferstanden ist. Wir wüssten, dass das Christentum sich danach gewaltlos und ohne politische Macht eben schnell im ganzen Raum da ausgebreitet hat, bis nach Rom und darüber hinaus. Und dass sie gewaltsame Verfolgung erlitten haben in den ersten Jahrzehnten. Also auch für diesen Glauben verfolgt wurden, gestorben sind. Das heißt, sie hatten eine ganz große Überzeugung, dass das, was da geschehen ist, inklusive auch der Auferstehung, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Also auch die außerbiblischen Quellen, wo wir sagen können, die waren ganz sicher nicht voreingenommen, die haben die Christen sogar verfolgt, bestätigen ganz entscheidende Punkte und ganz entscheidende Behauptungen aus dem Neuen Testament. Soweit vielleicht an dieser Stelle, soweit für eine Podcast-Folge. Schreibt uns, wie gesagt, gerne, wenn ihr irgendwo noch mehr wissen wollt. Wir sehen, das Neue Testament ist eine absolut zuverlässige historische Quelle. Es lohnt sich also, da mal einen genaueren Blick reinzuwerfen, diese Berichte gerade von Jesus mal mit einem ganz wachen Herzen auch zu lesen. Und dazu vielleicht noch ein Schlusswort, denn das Neue Testament ist eben mehr als nur eine historische Quelle, nur ein historischer Bericht. Sie möchte natürlich, die Autoren wollten natürlich auch etwas bewirken damit. Und so schreibt der Apostel Johannes am Ende seines Evangeliums Folgendes: Die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Da steht im Kapitel 20, die Verse 30 und 31 vom Johannesevangelium. Diese Berichte können und sollen dir und mir also helfen, durch Jesus Gott kennenzulernen und dadurch ewiges Leben zu finden. Wenn ich also auch ganz persönlich, sozusagen betend an das Bibellesen herangehe, wo ich jetzt weiß, es ist glaubwürdig, es hat was zu sagen, da kann mich darauf verlassen, dass es gut überliefert ist, und ich mir dann anschaue, was diese faszinierende Person Jesus zu sagen hat, wie relevant es auch heute noch ist, dann erlebe ich noch eine ganz neue Dimension von Glaubwürdigkeit, eine ganz persönliche Dimension, wo ich merke, ja, die Bibel, die ist mehr als nur ein Bericht wie viele andere, sondern sie hat auch eine ganz tiefe Dimension für mich ganz persönlich. In diesem Sinne, Gottes Segen beim Lesen und Studieren dieser sehr glaubwürdigen und relevanten Berichte.
Ja, danke an Chris für diese Gegenüberstellung der verschiedenen Argumente. Ich finde das Thema selber immer wieder unglaublich spannend. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Die Staffel ist jetzt erstmal tatsächlich vorbei. Aber wir haben ja nicht nur einen Podcast, sondern wir sind auch auf Instagram unterwegs, auch auf YouTube. Und wir haben natürlich auch noch unseren Online-Kurs am Start, die Pontes Akademie, bei der ihr selber lernen könnt, wie ihr euch mit kritischen Fragen an den christlichen Glauben auseinandersetzt und gute, intellektuell ansprechende Antworten findet. Deswegen, während ihr auf Staffel 4 wartet, checkt gerne unsere anderen Kanäle, schaut auf unserer Website nach, pontesinstitut.org, und ansonsten hören wir uns bald wieder. Danke, dass ihr auch diese Staffel wieder mit dabei wart. Bis dann!